Bitte schlagen Sie 1. Korinther 10 auf. Nur ein einziger kleiner Vers, aber wie explosiv ein Vers doch sein kann. Wo Paulus die Korinther ermahnt. 1. Korinther 10, Vers 31. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Soweit unsere Stelle für heute. Wenn ich so durch die Lande fahre hier und umso weiter nördlich ich komme, nach Bayern, dann Franken und dann in euer schönes, wirklich schönes Bundesland, und das sage ich als Österreicher, ganz unbescheiden, da denke ich zwangsläufig, umso näher ich in diese Gegend komme, an die Reformation. Und was für eine großartige Zeit das doch war, als am 31. Oktober 1517 Martin Luther seine Thesen an die Reichskirche, an die Türe der Reichskirche zu Wittenberg genagelt hat. Dieses Ereignis, wie Sie sicher wissen, wird allgemein als der Beginn der Reformation gesehen. Eine Reformation, die den Lauf der Geschichte total verändert hat. Aber leider hat sich auch vieles seither getan. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Christenheit in der sogenannten westlichen Zivilisation in einer tiefen Krise befindet. Viele Kirchen sind aufgrund ihrer Weltlichkeit kaum mehr wiederzuerkennen. Andere sind völlig verschwunden. Die Theologie selbst unter den sogenannten konservativen Evangelikalen wird immer seichter und seichter und seichter. Und überhaupt kämpft die Christenheit der westlichen Welt geradezu ums Überleben. Und zur selben Zeit beklagen bibelgläubige Christen die massiv zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft und die zunehmende Bedeutungslosigkeit der Gemeinde Christi in unserer Gesellschaft. Es wird viel gejammert. Es wird viel Unmut zum Ausdruck gebracht. Und so möchte ich heute Morgen etwas wagen. Ich möchte versuchen zu erklären, was der Grund für diesen Niedergang der Gemeinde Jesu Christi in der sogenannten westlichen Zivilisation ist. Oder in anderen Worten, ich möchte folgende Frage biblisch beantworten. Warum ist die gegenwärtige evangelikale, oder wie immer man bibelgläubig nennen mag, hier in Deutschland zu dieser Zeit, man hat ja gar kein Wort mehr, es ist ja alles schon so ausgelutscht. Früher konnte man sagen Christen und man wusste, was gemeint war. Dann konnte man sagen Protestanten und man wusste, was gemeint war. Dann mussten wir auf evangelisch ausweichen. Das ist auch schon völlig den Bach hinuntergegangen. Und jetzt verlieren wir auch noch evangelikal. Das zeigt uns doch etwas, was hier los ist in unserer Gesellschaft. Aber warum ist die gegenwärtige sogenannte bibelgläubige Bewegung so machtlos, schwach und irrelevant? Lassen Sie mich die Antwort dazu gleich vorweg darlegen. Und ich werde sie dann biblisch untermauern. Hier ist die Antwort. Wenn es eine einzige Sache gibt, welche die heutigen Christen im Westen einfach nicht zu verstehen scheinen, dann ist es die Antwort auf die Frage 1 des kürzeren Westminster Katechismus. Was ist des Menschen höchstes Ziel? Was ist des Menschen höchstes Ziel, oder in anderen Worten, wozu leben wir, oder in neunmal klugen Worten, was ist der Sinn des Lebens, das Studenten so gerne an der philosophischen Fakultät von sich geben. Was ist denn der Sinn des Lebens? Aber was denken Sie, ist der Sinn des Lebens? Was ist die Antwort auf diese Frage? Und es ist dies nicht bloß eine von vielen Fragen, es ist nicht bloß ein Randthema oder theologische Haarspalterei, dafür haben wir keine Zeit. Nein, es ist das Endziel, der Sinn der ganzen christlichen Existenz und damit der ganzen Christenheit. Ich spreche vom Urgrund unserer Existenz, vom Urgrund aller Existenz. Und ich möchte gar nicht auf die Straße gehen und den Durchschnittsdeutschen fragen, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe das mal einige Zeit in Österreich gemacht, als ich da in so einer lustigen Kommission war, die für die Aufnahme an die Hochschule zuständig war. Und ich habe immer gefragt, was ist Ihrer Ansicht nach der Sinn des Lebens? Und wisst ihr, was ich da höre zu 90 oder 99%? Spaß und Gesundheit. Das ist der Sinn des Lebens. Spaß und Gesundheit. Lasst uns essen, trinken, denn morgen sind wir doch eh alle tot. Was für eine Bankrotterklärung einer sogenannten Zivilisation. Aber liebe Geschwister, es gibt diesen Sinn des Lebens, es gibt diesen übergeordneten Urgrund unserer Existenz und damit des christlichen Lebens. Was ist des Menschen höchstes Ziel? Eine gefallene Welt hat darauf keine Frage, keine Antwort. Aber traurigerweise scheint die heutige Gemeinde und auch, meine ich damit, die konservativen sogenannten Evangelikalen auch keine Antwort mehr darauf zu haben. Und wenn einmal das Volk Gottes die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens vergessen hat, dann hat das furchtbare Auswirkungen. Die Gemeinde Jesu Christi befindet sich dann auf gefährlichsten Abwegen. Es geht hier nicht um Detailfragen. Es geht hier um die Existenzberechtigung der Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Wenn es die nicht gibt, warum leben wir überhaupt? Warum werden wir nicht gleich abgeholt, nachdem wir gläubig werden? Was ist die Existenzberechtigung? Warum leben und weben und preisen wir Gott hier? Die kleinste Abweichung der Gemeinde von ihrem gottgegebenen Ziel hat enorme Auswirkungen. Wenn ein Scharfschütze beim Zielen auch nur einen Zentimeter vom Ziel abweicht, dann verfehlt das Geschoss sein Ziel um Meter. Und wenn ein Pilot eines Flugzeuges von Boston nach London zum Beispiel den Kurs um nur einen Grad zu weit nach rechts, sagen wir mal, eingibt, dann erreicht er London nie, sondern findet sich 40 Kilometer südlich der Küste irgendwo über Wasser. Und doch sind dies alles nur sehr schwache Beispiele, wenn es um die Gemeinde Jesu Christi geht. Denn wenn wir unser Ziel verfehlen, dann sind wir nicht nur etwas vom Ziel weg, sondern dann laufen wir genau in die entgegengesetzte Richtung. Wenn die Gemeinde ihr Ziel nicht genau kennt, dann wird sie eines Tages ultimativ aufhören, Gemeinde Jesu Christi zu sein und zur Synagoge Satans werden. Man schaut sich nur im Großen und Ganzen die Landeskirchen an. Und mir ist völlig bewusst, dass ich hier sehr direkt und brutal rede, aber wir haben keine Zeit mehr für Späße. Wir haben keine Zeit mehr für Höflichkeiten. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 10 Sekunden vor 12. Wenn die Gemeinde ihr Ziel nicht kennt, läuft sie weg von Gott. Dasselbe gilt natürlich auch für den einzelnen Christen. Sie müssen wissen, was ihr Sinn und Ziel ist, sonst leben sie automatisch in Ungehorsam. Was ist aber nun des Menschen höchstes Ziel? Was ist das höchste Ziel der Gemeinde Jesu Christi? Was ist der Zweck des gesamten Universums und allem, was dazugehört? Es ist nicht des Menschen Glück und Freude, Spaß und Gesundheit. Es ist nicht Wohlstand, es ist nicht beruflicher Aufstieg und großes Ansehen. Es ist nicht mal Liebe, es ist nicht mal Freiheit. Ja, es ist nicht einmal unsere Errettung oder gar Reformation in Deutschland oder der ganzen Welt. Das ist alles nicht das höchste Ziel des Menschen. So gut alle diese Dinge zu ihrer Zeit auch sein mögen und sind, sie sind nicht des Menschen höchstes Ziel, sondern es ist dies. Des Menschen höchstes Ziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist das höchste Ziel des Menschen, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und wenn dies in der Tat unsere Antwort auf die Frage ist, was ist des Menschen höchstes Ziel, dann sagt es etwas Wichtiges über uns aus. Nämlich, dass es uns wichtiger ist, Gott zu erfreuen, als uns selbst zu erfreuen. Und genauso soll es sein. Aber wenn dies nicht unsere Antwort ist, dann zeigt es, dass wir nicht wirklich für Gott, sondern ultimativ für unsere eigenen Wünsche und Vergnügungen leben. Ganz gleich, wie fromm wir das nun zu verbergen gelernt haben. Wir können Menschen relativ leicht für dumm verkaufen. Wir können Menschen relativ leicht klar machen, wie heilig wir leben, während wir eigentlich ganz andere Ziele verfolgen. Das ist nicht schwer. Man kann Pastoren belügen. Ist x-mal passiert in meiner Laufbahn als Pastor. Aber sie können niemals, niemals Gott betrügen. Er kennt ihr Herz bis in die tiefsten Winkel. Aber, sagte einer, ich bin doch Christ, ich lebe doch als Christ. Ich lebe meinen Glauben, so gut es geht, mein Leben gestalte ich, so gut es geht, nach der Bibel. Ist das nicht genug? Meine Frage hierauf ist, warum bist du denn ein Christ? Bist du ein Christ und sogenannter Nachfolger Jesu, weil du Gott liebst und weil er alle Ehre verdient, oder bist du nur Christ wegen der Annehmlichkeiten, in erster Linie, um der Hölle zu entrinnen und in den Himmel zu kommen? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es ist nichts Falsches daran, die Hölle zu fürchten und den Himmel zu begehren, ganz im Gegenteil. Aber wenn unser Christsein nicht mehr ist, als der Hölle entfliehen zu wollen, dann ist das keine sehr gute Motivation, ein Christ zu sein. Dann ist unser Christsein nicht auf unsere Liebe zu Gott gegründet und auf seine Ehre, sondern bloß auf Selbstliebe. Und dann ist Gott für uns nicht mehr als ein Fahrschein in den Himmel. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Leben preisen und ehren, weil wir ihn lieben und weil er Gott ist und deshalb allen Lobpreis und alle Ehre verdient. Unsere Errettung ist natürlich wichtig für uns und unsere Errettung ist auch wichtig für Gott. Das möchte ich auch nicht schmälern. Aber letztendlich sind das alles der Ehre Gottes untergeordnete Ziele. Wir müssen Gott ehren. Wie kann denn sonst Paulus im Römerbrief sagen, ich würde meine eigene Errettung hergeben für meine Bundesbrüder, für die Juden, für die nach dem Fleisch meine Geschwister sind? Wie kann der Paulus das sagen, wenn seine Errettung doch das Wichtigste ist? Wo sind denn solche Herzen heute? Wo sind sie denn zu finden? Nicht hinter den Kanzeln Deutschlands, auch nicht an den Kanzeln Amerikas. Die sind alle weg. Was wir heute von den Kanzeln hören, fast allen, ist, ich zeig dir, wie du schön leben kannst. Weil Gott hat dich so lieb. Oder noch schlimmer, wir kommen alle in den Himmel, weil wir doch so brav sind. Schaffe, Häusle baue. Das ist das neue Christentum. So können wir nicht leben. Was heißt es nun aber, Gott zu ehren? Wie unsere Stelle im 1. Korinther beschreibt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Zwei Bemerkungen vorweg zum besseren Verständnis. Erstens, die Frage nach dem höchsten Ziel des Menschen kann nur gemäß dem offenbarten Willen Gottes beantwortet werden. Nur in Gottes Wort, nur in der Bibel erfahren wir seinen Willen. Unsere persönlichen Wünsche und Vorstellungen, und ich sage das ganz bewusst, unsere persönlichen Wünsche, Vorstellungen oder Hausverstand oder wie Sie es nennen mögen, sind völlig irrelevant. Das hat mal jeder verstanden in Deutschland. Das nannte man Sola Scriptura-Prinzip. Die Schrift allein, aber heute hört man sogar sogenannte Konservative immer öfter sagen, ich bin sicher, Gott mag das. Ich bin sicher, Gott liebt das, wenn wir in der Gemeinde Ausdruckstanz haben. Ich bin sicher, Gott schätzt das, wenn ich viel Geld verdiene. Ach, ich bin sicher, Gott mag das so, wie ich das mache. Es ist völlig irrelevant, was wir denken, wenn unser Denken nicht im Wort Gottes geeicht ist. Das höchste Ziel des Menschen ist allein in der Schrift zu finden und nicht im menschlichen Hausverstand oder im Humanismus oder gar in unseren Herzen. Christ zu sein bedeutet, aus der Schrift alleine zu leben. Zweitens, Gott ist gottzentriert. Ich sage es nochmal, Gott ist gottzentriert. Was der Mensch nicht sein darf, ist Gott Kraft seinem Wesen. Gott tut alle Dinge zu seiner eigenen Ehre. Er ist der Einzige, der das darf. Er ist der Einzige, der das soll, weil Gott entspricht seinem eigenen Wesen. Gott ist absolut selbstgenügsam und unabhängig. Er braucht nichts und niemanden, nicht einmal dich und mich. Oft wird es so präsentiert, als würde Gott uns brauchen. Mach Gott eine Freude und sei heute mal brav. Gott braucht uns nicht. Ob wir leben oder sterben, macht ihn nicht glücklicher. Ob wir gehorsam sind oder ungehorsam sind, macht ihn weder glücklich noch unglücklich. Gott ist kein sentimentaler alter Mann. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der absolut selbstgenügsam ist und nichts und niemanden braucht. Sprüche 16,4. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Römer 11,36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Offenbarung Kapitel 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Gott ist absolut selbst genügsam. Er ist kein bisschen glücklicher, wenn wir gehorchen, und er ist nicht ein bisschen unglücklich, wenn wir ungehorsam sind. Er braucht nichts und niemanden. Er ruht in sich selbst, und hier ein kleines Geheimnis. Am Ende der Zeit wird alles Gott Ehre gemacht haben. Am Ende der Zeit wird die große Abrechnung kommen und alles wird Gottes Ehre dienen. Die Erlösung der Erwählten und Verdammnis der Abgründigen. Gott ruht in sich selbst, er braucht uns nicht. So wie ein Autor schreibt, wenn Gott nicht selbstzentriert wäre, dann wäre er nicht Gott. Das würde dann heißen, dass er etwas oder jemanden außerhalb von sich selbst brauchen würde, um vollkommen und zufrieden zu sein. Aber wenn Gott uns braucht, wie wir ihn brauchen, dann ist er schlimmer dran als wir. Auf der anderen Seite, wenn Gott gottzentriert ist und für seine eigene Ehre existiert, dann ist sein ultimativer Fokus auf das höchste, herrlichste und wunderbarste Wesen gerichtet, nämlich auf ihn selbst. Meine lieben Freunde, wir als Menschen wurden als Ebenbilder Gottes erschaffen, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. In Adam ist die gesamte Menschheit gefallen. Aber als Christen wurden wir wieder erschaffen in Richtung des Ebenbildes Christi. So wie wir in Epheser Kapitel 4, Vers 24 lesen, dass wir erneuert werden in dem Geist unserer Gesinnung, so wie wir sehen, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sollen wir sein. In Christus können und müssen wir Nachahmer Gottes sein, so wie wir etwa in Epheser 5,1 lesen, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, nicht als Sklaven, nicht als solche, die die Peitsche fürchten und deshalb Gott gehorchen, sondern als geliebte Kinder. Das ist doch der ganze Urgrund unserer Heiligung, das ist doch der ganze Urgrund, warum wir Gott gefallen wollen, unsere Liebe zu ihm und nicht die Angst vor der Peitsche. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und als Nachahmer Gottes müssen wir für Gottes Ehre leben, so wie Gott es selbst auch tut. Liebe Geschwister, wir sind Gott nie ähnlicher, als wenn unser Lebensziel seine Ehre ist. Wir sind Gott nie ähnlicher, als wenn unser Lebensziel Gottes Ehre ist. Und jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis, vielleicht wussten Sie es schon. Wollen Sie ein glücklicher Mensch sein? Ich predige nicht oft so. Wollen Sie ein glücklicher Mensch sein? Wollen Sie der glücklichste Mensch sein, der Sie überhaupt sein können? Dann leben Sie Ihre Bestimmung. Es gibt keinen vollkommeneren, glücklicheren Menschen, als der seine Bestimmung lebt. Wozu wurden wir denn erschaffen? Wir wurden nicht erschaffen, um Spaß zu haben und gesund zu sein. Das mag alles ein Zusatzprodukt sein. Wir wurden erschaffen, Gott zu ehren. Wollen Sie also wirklich glücklich sein, dann leben Sie fortan zur Ehre Gottes. Ich meine jeden Einzelnen von Ihnen. Ich meine mich selbst. Niemand von uns lebt bis jetzt 100% zur Ehre Gottes. Sie können nicht hier drin sitzen und allen Ärzten glauben, das tun Sie schon. Sie sind weit davon entfernt. Deshalb leben Sie so lange, damit Sie viel Zeit haben zu lernen. Viel Zeit haben, Gott ähnlicher zu werden. Viel Zeit haben, zu lernen, zu seiner Ehre zu leben. Deshalb sollten Sie eigentlich im Alter immer glücklicher werden. Weil Sie immer mehr Ihrer Bestimmung näher kommen. Und Sie sollten mit Freude Ihre Augen schließen, wissen, dass Sie sie in der nächsten Sekunde, im nächsten Augenblick wieder öffnen, in der Gegenwart Gottes, und dann die Sünde ganz abgetötet ist. So sollen wir leben. Sie sollen nicht leben, um einen beruflichen Aufstieg zu erreichen. Sie sollen nicht leben, um am Ende eine tolle Pension zu haben. Dafür sollen sie nicht leben. Bin mir nicht mal sicher, wie biblisch Pension ist, aber sei es drum. Sie leben zur Ehre Gottes. Dafür sind sie da. Und für nichts anderes. Anders als Pflanzen oder Tiere oder der Rest der Schöpfung können wir Gott bewusst ehren und preisen. Blumen zum Beispiel ehren Gott auch. Aber sie tun das nicht bewusst, sie haben ja gar kein Bewusstsein. Cornelis van Til schreibt so zutreffend, dass Gott alle Dinge in eine Bundesbeziehung zueinander gestellt hat. Gott hat alle Dinge in eine Bundesbeziehung zueinander gestellt. Weiter schreibt er, er macht den Menschen zum Haupt der Schöpfung. Demgemäß preisen die Blumen des Feldes Gott direkt und unbewusst, aber auch indirekt und bewusst durch den Menschen. Der Mensch hat die ureigenste Aufgabe, all diese Manifestationen von Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung Gott bewusst zu widmen und seiner Ehre gemäß ihm zum Opfer zu geben. Ende des Zitats. In anderen Worten, da wir einzigartigerweise mit Bewusstsein ausgestattete Wesen sind und das Haupt der Schöpfung sind durch Gott oder für Gott, ist es unser höchstes Ziel, diese ganze Schöpfung bewusst zur Ehre Gottes zu nutzen und einzusetzen. Alles preist Gott ohnehin direkt, jede Blume, jedes Tier. Aber Gott hat den Menschen in die Schöpfung gestellt, der bewusst und indirekt diese Dinge verwenden soll, nicht um sich selbst zu ehren oder glücklich zu machen, sondern Gott zu ehren. Und das müssen wir verstehen. Wir haben Gott in allem, was wir tun, in allem, was wir sagen, in allem, was wir denken und begehren, zu ehren, wie unsere Stelle ganz klar sagt. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Na, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, essen und trinken ist ja wirklich was Banales. Ich meine, da brauchen wir nicht mal drüber nachdenken. Ich nicht. Ich muss höher nachdenken, dass ich nicht zu viel davon tue. Aber warum verwendet Paulus, warum verwendet der Heilige Geist durch Paulus diese banalen Dinge? Er möchte uns etwas sagen. Paulus sagt, ich rede nicht von deinem Beruf, obwohl der auch dazu gehört. Ich rede nicht von deiner Ausbildung, obwohl die auch dazu gehört. Ich rede nicht von deiner Familie, obwohl die auch dazu gehört. Von deinen Publikationsbestrebungen, obwohl die auch dazugehören. Ich rede von den einfachsten, von den kleinsten, von den sogenannten unwichtigsten Dingen in unserem Leben. Selbst die müssen zu Gottes Ehre durchgeführt werden. Manchmal stellen Christen die Frage, wenn sie gerade ein bisschen eine enge Phase haben, da fragen sie dann oft, oder junge Studenten am theologischen Seminar, ja, wenn ich zur Ehre Gottes lebe, darf ich dann nie ein Eis essen? Ja, das ist natürlich eine blöde Frage. Ich kann das so sagen, weil ich habe sie selbst mal gestellt. Natürlich dürfen sie ein Eis essen. Natürlich dürfen sie auch mal Urlaub machen. Aber tun sie es zur Ehre Gottes. Solange nicht das Ziel ihres Lebens der Spaß wird oder der Genuss wird, können sie ruhig mal was genießen zur Ehre Gottes. Aber es darf nie der Götze ihres Lebens werden. Was immer sie tun, tun Sie es zur Ehre Gottes. Machen Sie einen Spaziergang. Essen Sie Ihr Eis. Genießen Sie eine gute Mahlzeit. Hat ja Luther auch getan. Nicht, dass alles richtig ist, was der Luther tut. Aber wir sind so nahe von allem, was Luther betrifft. Da muss ich ihn zumindest mal in der Predigt unterbringen. Und da können wir schon was lernen. Dass man das Leben sehr wohl genießen kann. Sehr wohl mal einen Krug Bier trinken kann. Und eine Freude dran haben kann. Sehr wohl man bei einem Glas Wein Spaß haben kann. Aber ehren Sie doch Gott dabei. Das ist unser Leben und das soll es sein. Deshalb, weil diese Ehre Gottes jeden einzelnen Lebensbereich unseres Lebens umfassen muss, ist es falsch für Christen oder christliche Gemeinden oder christliche Strömungen, ihr Augenmerk nur auf einige wenige Bereiche zu legen, wie etwa persönliche Erlösung, wie es heute so allgemein bekannt ist. Es gemeint, es geht nur mehr um die Erlösung möglichst vieler Individuen, vielen den Fahrschein in den Himmel in die Hand zu drücken und dann ab zum nächsten. So gut das gemeint ist und so wichtig das auch ist. Wir tun manchmal ein bisschen zu wenig davon oder oft. Es ist nicht der Sinn des Lebens. Wir müssen diesen Leuten helfen, dass sie ihr Leben leben zur Ehre Gottes. Unser Ziel kann nicht sein, den möglichst vielen Leuten den Fahrschein in den Himmel in die Hand zu drücken. Oder Diakonie. So wichtig Diakonie ist, sie ist nicht Selbstzweck. Diakonie ist nicht das Ziel der Gemeinde. Diakonie ist ein Instrument von vielen, wie man Gott ehren kann. Oder theoretische Theologie. Ich muss Ihnen sagen, in unseren reformierten Kreisen manchmal ist es vielleicht nicht ganz richtig. Sehr oft sind wir theoretisch weit besser als praktisch. Wir wissen alles. Wir erzählen jedem von der Souveränität Gottes. Nur wenn wir da mal in Not sind, dann vergessen wir drauf. Wir erzählen jedem davon, dass nur der das Evangelium erkennen kann, dem Gott die Augen öffnet. Aber dann versuchen wir auf Menschen einzudreschen und sie zu erniedrigen, warum sie dieses einfache Evangelium denn nicht verstehen. Verstehen Sie, wir dürfen uns nicht als Gemeinden auf einen Bereich spezialisieren. Wir dürfen nicht entweder theologisch gut sein oder im praktischen Leben gut sein. Entweder Diakonie oder Evangelisation. Wir können so nicht leben. Alles, was wir tun, muss der Ehre Gottes dienen. Mit allen Lebensbereichen. Und das war immer die Stärke echter reformatorischer Theologie. Ich bin ja ganz erstaunt, wie viele Leute heute behaupten, sie sind reformiert. Die glauben, wenn sie 4 oder 5 Punkte aus der Dordrechter Synode da jetzt vertreten, sind sie reformiert. Das ist ja der kleinste Teil der reformierten Theologie. Der kleinste Teil. Ob sie jetzt an die Souveränität Gottes glauben oder nicht, macht keinen reformierten Theologen aus ihnen. Die Stärke reformierter Theologie war immer, zur Ehre Gottes zu leben und jeden Lebensbereich dem Willen Gottes unterzuordnen. Und das aus einem freudigen und liebenden Herzen. Das ist reformierte Theologie. Und wenn Sie das nicht glauben, dann lesen Sie doch mal Calvin wirklich. Wir müssen aufhören, über ihn zu reden, ihn zu lesen. Wir müssen aufhören, versteckt zu spielen. Und wir müssen anfangen, echt zu werden. Was heißt denn jetzt genau, Gott zu ehren? Das hebräische Wort für ehren heißt, jemandem Gewicht und Wichtigkeit beizumessen. Im 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30 spricht der Herr, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Ehre bedeutet, wie gesagt, einer Person Wichtigkeit oder Gewicht oder Anerkennung zu geben. Eine Person des Preisens wert zu erachten. Gott ist dafür, zu ehren, wer er ist und was er tut. Die Ehre eines Christen bezieht sich nicht darauf, wer wir sind oder was wir getan haben, sondern unsere Ehre bezieht sich darauf, was Jesus Christus getan hat. Unsere Ehre kommt durch einen anderen. Wir haben in und durch uns selbst keine Ehre. Aber Gott ist zu ehren dafür, wer er ist und was er tut. Gott zu ehren heißt, ihm Anerkennung, Anbetung, Lob und Preis zu geben. Und es heißt auch, sich ihm unterzuordnen und von ihm Zeugnis zu geben. Aber nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Leben. Ein Brief, der geschrieben ist auf fleischerne Tafel, den unseres Herzens. Ist vielleicht der letzte Brief, den manche noch lesen von Gott. Wir ehren Gott, indem wir ihn lieben. Wir ehren Gott, indem wir ihn anbeten. Wir ehren Gott, indem wir uns ihm unterordnen, seinem Willen unterordnen, nach seinem Gebot leben. Alles, was wir tun oder reden, oder denken, muss seiner Ehre dienen. Es gibt keinen Lebensbereich, es gibt absolut keinen Lebensbereich, wo das Wort Gottes nicht regiert. Es gibt keinen. Sie können nicht einen Bereich des Lebens, und wenn Sie mich fragen, die Schwäche des europäischen Christentums und zunehmend des amerikanischen Christentums ist genau das. Christentum ist für meine Erlösung. Alles andere, was ich wähle, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich meine Kinder ausbilde, was ich sonst tue in meinem Berufsleben, das ist meine Privatsache und das ist Hausverstand. Wenn Sie das tun, wissen Sie, was Sie dann sind. Sie sind einen Tag in der Woche etwas Christ, den Rest der Woche sind Sie Humanist. So können Sie nicht leben. So dürfen Sie nicht leben. Das ist durch und durch unreformiert und noch viel schlimmer. Unbiblisch. Unser ganzes Leben soll ein Ereignis zur Ehre Gottes sein. Und wenn wir sonntags zum Gottesdienst zusammenkommen, dann ist das der Gipfel unseres Gottehrens, als sein Volk zusammen in Einigkeit. Und deshalb, ich darf als Gastpastor Dinge sagen, die vielleicht manchmal problematisch sind für den Hauptprediger oder Ältesten. Ich bin ein paar Stunden weg und dann sehen Sie mich für eine lange Zeit nicht mehr. Wenn Sie heute hier sitzen und sich schon danach sehnen, dass der Gottesdienst vorbei ist, weil es warm ist und weil es so lange dauert, dann stimmt was in Ihrem Herzen nicht. Wenn Sie Probleme haben mit dem Aufstehen, um hierher zu kommen, dann stimmt etwas nicht. Sie sollen zum Haus des Herrn mit großer Freude kommen, mit großer Erwartung kommen, nicht am letzten Abdruck, nicht zu spät, nicht mit halbem Herzen. Sie sollen mit Freude kommen. Wissen Sie, was das Edelste ist, was Sie in diesem Leben tun können? Das Alleredelste. Es sind viele Dinge, die Sie tun können zur Ehre Gottes. Aber das Alleredelste ist der Lobpreis Gottes an seinem Tag. Gott liebt den Lobpreis seines Volkes. Es ist die höchste Ehre, die Sie in diesem Leben haben. Nehmen Sie sie ernst. Und wenn dann der Dr. Klautke bei uns predigt, hoffe ich wieder Ähnliches meiner Gemeinde sagen. Und deshalb, was für uns als Gemeinde gilt, dass wir zur Ehre Gottes leben müssen, gilt auch für jeden Einzelnen von Ihnen. Sie müssen Gott preisen nach seinem Wort und zu seiner Ehre. Und wenn ich noch mal kurz das Thema des Gottesdienstes ansprechen darf, aber hier predige ich wahrscheinlich zum Chor. Wenn Sie heute Gottesdienste oder was man heute Gottesdienste nennt, ansehen, ich will jetzt gar nicht Bibel-TV sagen oder so etwas, auf beiden Seiten des Atlantiks, überlegen Sie doch mal, da geht es hauptsächlich darum, dass sich der Besucher wohlfühlt. Da geht es hauptsächlich darum, dass man, es wird dann oft so gesagt, man soll den Besucher abholen, wo er ist. Ja, wo ist denn der Besucher? In der Sünde. Soll man ihn also in der Sünde abholen? Nein, der Gottesdienst ist nicht dazu da, damit sich der Besucher wohlfühlt. Der Gottesdienst ist dazu da, Gott zu ehren. Und wenn wir heute Gottesdienste ansehen, da sehen wir genau, im Gottesdienst sehen Sie, was in den Herzen der Menschen ist, was da reflektiert wird. Wenn es im Gottesdienst um den Menschen geht, dann geht es in der Theologie um den Menschen. Dann geht es im Leben um den Menschen. Wenn es im Gottesdienst aber um Gott geht, dann sind es Menschen, denen es im Leben auch um Gott geht. Der Gottesdienst repräsentiert die Herzen der Gemeinde. Also wenn als Christen unser höchstes Ziel, Gott zu ehren, wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht ernst nehmen oder gar ignorieren, dann zeigt sich das in unserem Gottesdienst. Aber natürlich ist unser Leben der Mikroorganismus, wo sich das alles zeigt, wie sehr wir für Gott leben. So viele Christen haben die Ehre Gottes ständig auf ihren Lippen, aber nicht in ihrem Herzen oder Leben. Jede Entscheidung wird dann getroffen, gemäß ihres persönlichen, unmittelbaren Wohlbefindens oder Vergnügens, aber nicht zur Ehre Gottes. Ob es nun um Berufswahl, um Wohnortwechsel, um die Auswahl eines Ehepartners oder die Verwaltung ihrer Finanzen geht, es geht immer nur um sie und nicht um Gott. Wie oft hört man dann, ich kann mich in der Gemeinde nicht mehr so einbringen, weil mein Job mir so viel abverlangt. Wenn ich einen Dollar bekommen würde, jedes Mal, wenn ich das gehört habe, könnte ich mich, glaube ich, bald zur Ruhe setzen. Ich kann mich nicht mehr so einbringen, weil mein Beruf mir so viel abverlangt. Was ich damit sage, ist absurd. Ich kann Gott in seinem Haus nicht mehr dienen, weil ich zu viel mit meinem eigenen Wohlstand, mit meinem eigenen Ego beschäftigt bin. Selten bis nie hören Arbeitgeber, Chef, es tut mir leid, aber ich kann sonntags nicht arbeiten. Oder ich muss zurückschalten, da ich meinem Gott nicht mehr so richtig dienen kann. Oder wie oft wird ein Wohnort gewählt oder ein Studienort? Zuerst, wo ist eine Arbeitsstelle oder ein Studium, das mir passt? Oder gar, wo ist eine Stadt, die mir gefällt? Und dann, wenn die Auswahl nach diesen Kriterien getroffen wurde, dann schaut man mal, ob es dort auch eine Gemeinde gibt. Und dann wundert man sich, wenn es mit dem Christenleben den Bach runtergeht. Wie oft hört man denn, dass Christen eine gute Gemeinde irgendwo in Deutschland suchen, wo sie dienen können, wo sie gebraucht werden und in der vielleicht sogar ihre Gaben gebraucht werden? Und dann, wird dort nach einer Arbeitsstelle gesucht. Das hört man so gut wie nie. Ich meine, es ist allgemein angenommen. Ja, ich habe jetzt eine Arbeit da, schau mal, ob eine Gemeinde da ist. Wir denken gar nicht mehr daran, weil es schon so normal ist, aber versuchen Sie es mal umgekehrt. Brüder und Schwestern, mir ist völlig bewusst, dass das keine einfache Predigt zu nehmen ist, ist mir aber auch egal. Wir haben überhaupt keine Zeit zum Scherze machen. Wir haben überhaupt keine Zeit für Höflichkeiten. Wir haben überhaupt keine Zeit zum Jammern und zum Lamentieren. Jetzt ist Zeit zum Arbeiten. Es ist Zeit zum Reich bauen. Es ist nicht Zeit zum Wunden lecken und zum Weinen. Es ist Zeit zum Aufsehen auf unseren Herrn, zum Aufstehen und zum an die Arbeit gehen. Das ist unsere Zeit. Und wenn wir weiter so jammern, wenn wir weiter so lamentieren über den Zustand der sogenannten westlichen Welt und wie schwach das Christentum ist, dann sollten wir auch mal die Antwort hören. Wenn wir Christen so halbherzig leben, wie soll das denn ein Zeugnis für unseren wunderbaren Gott sein? Wenn die Welt von uns nur immer hört, wenn wir den Kopf schütteln, weil wieder irgendwo die Homo-Ehe oder ein anderer Unsinn erlaubt wird, wenn die dann immer nur von uns hören, dann geschieht es uns eigentlich ganz recht. Weil wir haben scheinbar nie was Konstruktives beizubringen. Wir schütteln immer nur den Kopf und so werden wir auch wahrgenommen. Wenn Christen in ihrem täglichen Leben praktisch wie die Welt leben, was für eine Autorität haben wir denn dann überhaupt, irgendwas zu kritisieren? Bevor wir für die Erweckung in Deutschland oder gar Europa beten, sollten wir für unsere eigenen Kirchen beten. Die Kirche Jesu Christi muss Buße tun für unsere Lauheit. Wir müssen beten für unsere eigene Erweckung. Wissen Sie denn nicht, wo das Gericht beginnt? Haben Sie es denn schon vergessen? Das Gericht beginnt am Haus des Herrn. Aber wir sind viel zu beschäftigt, den Kopf zu schütteln über die Welt und vergessen zu sehen, wo wir dahin schlittern. Geschwister, wir haben es verkehrt rum. Wenn sich mein Leben immer noch nur um mich dreht, um meine Wünsche, um mein Vergnügen, um mein Wohlfühlen, um meinen beruflichen finanziellen Aufstieg, dann läuft etwas ganz schön verkehrt. Wenn Christen im Großen und Ganzen genauso wie die Welt leben, wenn wir uns genauso scheiden lassen, unsere Kinder in die gleichen säkularen, antichristlichen Schulen schicken, wenn unsere Männer genauso im Internet Pornografie verwickelt sind, wenn wir die gleichen Filme ansehen, wenn unsere Kinder die gleichen Freizeitvergnügungen haben, wenn wir die gleichen Ziele haben, wenn unser Christentum nicht mehr ist als 2, 3 Stunden am Sonntag und mit viel Glück 10 bis 15 Minuten unter der Woche in der Bibel und sich sonst halt nett bewegen und benehmen, dann ist das nicht Christentum. Dann ist das vielmehr der Versuch, sich mit dem geringsten Aufwand in den Himmel zu schwindeln. Meine lieben Freunde, so habt ihr Deutschland verloren. So habt ihr Deutschland verloren. Der Wohlstand kommt und alles ist vergessen. Plötzlich geht es nur mehr um mich und mein Ticket in den Himmel, äußerlich noch gut als Christ dazustehen. So habt ihr Deutschland verloren. So haben wir Europa verloren. So haben wir die westliche Zivilisation verloren. Jedes Mal, wenn wir sündigen, jedes Mal, wenn wir Gottes Gebot brechen, nicht nur durch Tun, sondern auch durch Unterlassen, wenn wir nach unserem eigenen Willen leben und nicht zu Gottes Ehre, dann sagen wir im Prinzip zu Gott: Herr, manchmal weiß ich einfach besser, was gut für mich ist. Herr, es kann nicht immer nur um dich gehen in meinem Leben, es muss manchmal auch um mich gehen. Ganz so wie in der Werbung. Gönnen Sie sich doch das, Sie haben sich ehrlich verdient. Mir wird fast körperlich schlecht, wenn ich sowas höre. Wissen Sie, was wir verdient haben? Ewige Hölle und Verdammnis, das haben wir verdient. Alles darüber hinaus ist Gnade und Geschenk. Ist uns das eigentlich noch klar, dass wir aus Gnade leben? Dass alles, dass Ihr Herz jetzt gerade schlägt, ist ein Geschenk Gottes. Dass Ihre Lungen arbeiten, dass Sauerstoff aufgenommen wird ins Blut, dass die Zellen versorgt werden. Das macht Gott aktiv, jede Millisekunde. Ist uns eigentlich noch klar, dass wir nichts sind? So wie Calvin sagt, wenn Gott aufhören würde, die Dinge zu halten und zu tragen, wenn Gott aufhören würde, die Welt zu führen, dann würde alles ins Nichts zusammenfallen. Wollen wir so leben, dass es nur um uns geht in diesem Leben? Wollen wir in solch einem Zustand um die Erweckung Deutschlands beten? Wenn wir nicht willens sind, unser ganzes Leben Gott zu geben, dann müssen wir zunächst für unsere eigene Erweckung beten. wenn wir nicht oder oft nicht einmal dazu bereit sind, den zehnten Teil unseres Einkommens für Gott zu geben oder etwas Zeit für den Dienst in der Gemeinde zu opfern oder auch nur den Tag des Herrn zu ehren. Das sind die Diskussionen, die ich am meisten habe mit Leuten. Der zehnte, der Sonntag. Das sind die meisten Kämpfe, die ich habe mit Leuten. Wisst ihr warum? Ich habe nie Kämpfe damit, dass sie ewige Erlösung haben. Ich habe nie Kämpfe über die Gnade Gottes, interessanterweise. Ich habe immer nur Kämpfe mit Gemeindemitgliedern, wenn es was kostet. Da muss ich kämpfen. Und ich habe nie mehr Gemeindemitglieder verloren, als wenn es darum geht, etwas zu opfern. Wie wollen wir den Kampf um diese Welt gewinnen, wenn wir nicht mal bereit sind, ein bisschen zu geben? Was, wenn es eines Tages wirklich etwas kostet, ein Christ zu sein, wie wir es schon mal hatten in diesen und in anderen Ländern? Wenn die Nachfolge plötzlich wirklich einen Preis hat, das kostet uns ja noch nichts. Das ist ja noch nichts, was es jetzt kostet. Und schon jammern wir. Wir werden ja noch nicht verfolgt. Aber was machen wir dann? Wie können wir sagen, dass wir um einen hohen Preis erkauft wurden, wenn wir immer noch 99% unseres eigenen Lebens für uns selbst in Anspruch nehmen? Wie können wir sagen, dass wir Gott lieben, wenn uns jeder Preis der Nachfolge oder des Dankeschöns für diese Liebe zu groß erscheint? Wie können wir Gottes Opfer für unsere Erlösung in Anspruch nehmen, wenn wir nicht bereit sind, irgendetwas für ihn zu opfern? Brüder und Schwestern, so dürfen wir nicht leben. Dürfen wir nicht. Alles, was wir tun, muss zur Ehre Gottes geschehen. Christsein ist kein Hobby. Es ist nicht so, hallo, ich bin der Hans Mayr, ich bin Beamter, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, fahre gerne auf Urlaub nach Mallorca und ja, Christ bin ich auch. So kann es nicht sein. Jeder einzelne Lebensbereich muss Gott gehören. Unser Leben muss geprägt sein von unserer Liebe zu Gott und unserem Eifer für Gottes Reich, so wie der Psalmist es in Psalm 73 ausdrückt. Wenn ich nur dich habe, sagt er, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn gleich Leib und Seele mir verschmachten, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Leben wir so. Wenn die Pension weg ist, wenn die Immigranten wie Heuschrecken über Deutschland hergefallen sind und den Islam verbreitet haben, wenn die Gemeinde zerschlagen sind, wenn die Pension nicht mehr ausgezahlt werden kann, wenn alles, was uns teuer war, weg ist, sagen wir dann noch, wenn ich nur dich habe, o Herr, so frage ich nicht nach Himmel oder Erde. Wenn gleich mir Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Meine lieben Freunde, wir brauchen eine biblische Weltanschauung für alle Lebensbereiche und zuerst für unser Herz. Gottes Wort muss alle unsere Lebensbereiche prägen und leiten. Unsere Ehen, die Erziehung unserer Kinder, unsere Berufswahl, unsere Arbeitsethik, unsere Finanzen, unsere Kommunikation, unsere politischen Meinungen, unser Zeitmanagement, unsere Meinungen, unsere Kleidung, unsere Hobbys, einfach alles. Es ist in höchstem Maße falsch und frevelhaft und heretisch, das Christentum auf die eigene persönliche Erlösung und auf die Erlösung anderer zu beschränken. Lassen Sie mich noch kurz einen einzigen Punkt ansprechen, bevor ich schließe. Wenn Sie mit offenen Augen durchs Leben gehen, oder wenn Sie auch nur Dale Carnegies, wie man Freunde gewinnt und andere beeinflusst oder so, gelesen haben, dann haben Sie eine Lektion gelernt. Dass es eine Sache gibt, die der Mensch psychologisch mehr braucht oder scheinbar begehrt als alles andere. Und das ist Anerkennung und Ehre. Jeder von uns kämpft damit. Anerkennung und Ehre. Besonders als Prediger kämpft man damit. Weil man ja permanent vor Leuten steht und Prediger muss da permanent aufpassen. Tue ich es für meine eigene Ehre oder tue ich es für die Ehre Gottes? Und so trifft es auch für Sie alle zu. Wir alle haben gerne oder genießen Applaus. Man hat herausgefunden, dass ein Großteil der Dinge, die ein Mensch tut, auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Anerkennung, Bewunderung, Applaus. Wenn Leute Erlebnisse erzählen, wo sie selbst dann gut dastehen oder mutig oder schlagfertig aussehen, das Das geht, da geht es um die Anerkennung. Dem habe ich es aber gesagt und dann habe ich das gesagt und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann schaut man, ob auch jeder beeindruckt ist. Ich kenne das, ich muss gar nicht von Ihnen reden. Ich kenne das von meinem eigenen Herzen. Wenn Sie Dinge vorführen, die Sie besonders gut können, um andere zu beeindrucken. Ob das jetzt Sport oder Musik oder akademische oder intellektuelle Bereiche sind oder Malerei oder sogar Bibelkenntnis oder gar theologisches Wissen. Ich habe einen Doktor von der Universität Edinburgh. Ein Doktor. Ich habe keinen. Ich meine keinen von Edinburgh. Nur von der einfachen Johannes Kepler Universität in Linz. Aber das sind Dinge, wo man sich dann unglaublich gescheit vorkommt. Ja, und dann ist man auch noch so gut, dass man sich selbst betrügt und sich einredet, das tut man alles fürs Reich. Alles fürs Reich Gottes. Ich habe ein Doktorat im Reich Gottes. Spurgeon hat gesagt, lieber ein Patient Christi als ein Doktor der Theologie. Aber das ist für eine andere Zeit. Alle diese Dinge mögen zu ihrer Zeit und mit der richtigen Motivation sehr gut und gottehrend sein. Das möchte ich gar nicht schmälern. Aber oft ist das Motiv dafür eben das Begehren von Anerkennung und Applaus. Unzählige Dinge, die der Durchschnittsmensch so tut, täglich drehen sich um Bewunderung und Anerkennung. Das Hauptproblem damit ist folgendes, und damit verbindet es sich mit unserem Text. Immer wenn wir den Applaus und die Verehrung unserer Mitmenschen suchen und auf uns zielen, stehlen wir etwas, was allein Gott gehört. Es ist allein Gott, der Ehre, Anerkennung, Lobpreis und Ehre verdient. Niemand, niemand anderer verdient Ehre als Gott. Wenn nur wir als Prediger das verstehen würden, ich nehme da mich ganz mit ein, unsere Predigen würde ganz anders ausschauen. Die Gemeinden würden ganz anders aussehen. Aber wenn wir natürlich aussehen darauf, Applaus, und wir möchten, dass die Leute uns auf die Schulter klopfen und sagen, heute hast du mich aber ermutigt, nichts dagegen einzuwenden, aber wenn wir das suchen, dann haben wir in der Kanzel nichts verloren. Manchmal lässt Gott den Treuesten seiner Kinder Ehre zuteil werden. Und das ist dann reine Gnade und darf auch genossen werden. Aber wieder, wenn es unser Ziel im Leben ist, verehrt zu werden und Applaus zu bekommen, dann versuchen wir, Gottes Platz einzunehmen und dann sündigen wir ganz klar. Fragen Sie sich mal nach Ihren Motiven, warum Sie die Dinge tun, die Sie tun. Und ich verspreche Ihnen, ich mache es auch wieder. Brüder und Schwestern, alle Ehre gehört Gott allein. Wofür leben Sie? Wofür leben Sie? Geht es in Ihrem Leben um Sie selbst, um Ihre eigenen Bedürfnisse und Vergnügen, oder ist es Ihr höchstes Ziel, Gott zu ehren und sich für immer an ihm zu erfreuen? Lassen Sie mich die Frage stellen mit Elia, der die Israeliten auf dem Berg Karmel vor die Frage stellte. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und erlauben Sie mir, mit Josuas Frage aus dem letzten Kapitel des gleichnamigen Buches zu schließen, mit welcher er das Volk Gottes vor die ultimative Entscheidung stellte. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und deshalb, meine lieben Geschwister, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.